Herzlich willkommen zur 16. Folge von Current Affairs. Heute spricht Olga Friesen mit Jacqueline Hinz über die Organisation Arbeiterkind und wie sie Studierenden hilft.
Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge von Current Affairs. Mein Name ist Olga und wie wir gerade schon im Intro gehört haben, soll es heute um eine Initiative gehen, die sich dafür einsetzt, dass, ja, sagen wir, Studieren kein Privileg mehr sein muss. Und zwar handelt es sich um die Initiative Arbeiterkind.de. Unsere Gästin heute ist Jacqueline Hinz. Sie ist selbst Studentin und ehrenamtlich bei Arbeiterkind aktiv. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
Normalerweise machen wir hier so eine kleine Warm-up-Runde mit Entweder-Oder-Fragen. Ich würde heute mal ausnahmsweise darauf verzichten. Trotzdem kannst du mal gerne in vielleicht 3 Sätzen über dich erzählen. Wer bist du eigentlich?
Ja, gerne. Also wie bereits erwähnt, bin ich Jacqueline Hinz. Ich bin 25 Jahre alt und studiere hier an der Uni Management im Master im ersten Fachsemester. Ich habe vorher hier auch schon meinen Bachelor gemacht in Wirtschaftswissenschaften und bin, ja, was mein Engagement bei Arbeiterkind vermuten lässt, auch Erstakademikerin, also die erste in meiner Familie, die studiert. Und ich bin seit, ja, ungefähr November 2024 bei Arbeiterkind.de mit dabei und heute auch zum ersten Mal in einem Podcast.
Ja, cool. Ja, starten wir mal ganz grundsätzlich. Was ist eigentlich Arbeiterkind.de und was ist eure Mission?
Ja, als Arbeiterkind.de ist eine spendenfinanzierte Organisation, also eine gemeinnützige GmbH, die 2009 von Katja Urbach ins Leben gerufen wurde. Und unsere Mission ist im Prinzip, Erstakademikern und solche, die es gern werden wollen, in ihrem Weg zu unterstützen, also mit unseren Geschichten Mut machen, zum Studium anregen, die Option Studium überhaupt für Menschen sichtbar zu machen, die vielleicht nicht den nötigen Hintergrund haben, den es üblicherweise braucht oder der es üblicherweise den Leuten vereinfacht zu studieren. Und wir wollen einfach den Übergang zum Studium erleichtern, dann im Studium Hilfestellungen geben, aber dann auch so Themen behandeln wie den ersten Job, Berufseinstieg, all solche Sachen. Also im Prinzip alles rund um das Studium, die ganzen Jahre davor, während und danach. Genau, sind wir im Prinzip da, helfen bei ganz verschiedensten Themen. Also sei es jetzt ein Studium finden, erst herauszufinden, ob ein Studium das Richtige ist, dann Sachen wie Finanzierung, Nebenjobs, Studienzweifel, Imposter-Syndrom, aber auch bei so ganz praktischen Sachen wie Prüfungsvorbereitungen, Klausuren, Abschlussarbeiten, Praktika finden, ja, diverse Sachen.
Das klingt nach einem sehr breiten Feld.
Ja.
Was mir oft auch in Gesprächen mit anderen aufgefallen ist, dass das Wort Bildungsgerechtigkeit auch in dem Kontext öfters vorkommt. Ich habe ja auch die Folge eingeleitet mit Studieren und dass es ein Privileg wäre. Ist denn überhaupt so etwas wie Bildungsgerechtigkeit in Deutschland noch ein Thema oder ist es eher ein Mythos?
Also es ist auf jeden Fall noch ein Thema, sonst gäbe es uns ja nicht. Und auch die Statistiken, die es dazu gibt, die sprechen eindeutig für sich. Tendenziell kann man 2 Arten von Hintergründen unterscheiden. Einmal den Arbeiterhintergrund und einmal den Akademikerhintergrund. Mhm. Also der Arbeiterhintergrund oder Arbeiterkinder sind solche Kinder, von denen kein Elternteil studiert hat. Und Akademikerkinder sind demnach Kinder, von denen mindestens ein Elternteil irgendeine Art von akademischen Abschluss hat. Und da gibt es eine ganz interessante Statistik, nämlich den Bildungstrichter. Hast du von dem schon mal gehört?
Nee, noch nie tatsächlich. Erzähl mal, was ist das?
Okay, das ist ja eine ganz bekannte Übersicht über Studienabschlüsse oder generell Bildungsabschlüsse abhängig vom Hintergrund der Person. Mhm. Und der fängt so an, dass man jeweils 100 Arbeiterkinder und 100 Akademikerkinder hat. Und dann wird dieser Trichter immer schmaler. Also von 100 Akademikerkindern, von denen also mindestens ein Elternteil studiert hat, gehen zum Beispiel 80 aufs Gymnasium. Hm. Was würdest du denn schätzen von Kindern, die keinen akademischen Hintergrund haben?
Wie viele da auf ein Gymnasium genau gehen? Vermutlich weniger. Weil sonst wäre es ja kein Thema mehr, oder?
Das stimmt.
Also tatsächlich nie Gedanken vorher drüber gemacht. Wenn jemand eine Zahl schätzen müsste, weiß ich nicht, vielleicht so 60 von 100?
Ja, das wäre schön, aber es sind tatsächlich 46.
Tatsächlich? Also weniger als die Hälfte sogar?
Also es ist weniger als die Hälfte und tatsächlich, wenn man das in Relation sieht zu Akademikerkindern, wo es ja 80 sind, ist es davon fast schon die Hälfte. Und das ist schon ein sehr krasser Unterschied. Und das könnte ja verschiedene Ursachen haben. Man könnte ja meinen, ja, die Kinder werden nicht genug gefördert, sie haben schlechtere Leistungen aufgrund von diversen Ursachen. Aber teilweise bekommen Kinder mit Arbeiterhintergrund sogar bei gleichen Leistungen eine schlechtere Empfehlung. Also selbst wenn zwei Kinder die gleichen Leistungen haben in der Grundschule, kann es vorkommen, dass das Akademikerkind eher eine Gymnasialempfehlung bekommt und das Arbeiterkind eher eine Empfehlung für die Realschule.
Auf welchen Fakten basiert das? Also ich meine, also irgendwo muss ja der Unterschied herkommen.
Ja, das hat tatsächlich verschiedene Ursachen. Eine Ursache ist natürlich bei den Lehrern in der Grundschule, die den Hintergrund ja meistens kennen und dem Kind das vielleicht weniger zutrauen. Also das hat auch ganz viel mit Vorurteilen und Stigmata zu tun. Ein anderer Grund kann sein, dass sie das den Eltern nicht zutrauen, weil die Niveaus natürlich teilweise sehr unterschiedlich sind und Kinder auf dem Gymnasium vielleicht mehr Hilfe brauchen. Also Hilfe von den Eltern, finanzielle Hilfe in Form von Nachhilfe zum Beispiel oder generell mehr Investitionen in die Bildung. Und die Lehrer das den Eltern vielleicht nicht zutrauen oder nicht zutrauen wollen und so auch eine andere Empfehlung geben.
Wie oft kommt es denn dann eher vor, dass das die Entscheidung der Eltern tatsächlich ist? Also auch wenn das Kind in der Grundschule eine gymnasiale Empfehlung bekommt, dass die Eltern dann trotzdem sagen, ja, aber besser irgendwie bei einer Realschule oder Gesamtschule.
Das kommt auch vor. Soweit ich weiß, ist die Empfehlung sehr stark abhängig vom Bundesland, weil Bildung ist ja weiterhin Sache der Bundesländer. Und bei manchen ist die Empfehlung der Lehrer quasi fest. Es wird wirklich dazu geraten und die Eltern haben da nicht viel Entscheidungsmacht. Und bei anderen ist es wirklich eher eine Empfehlung, aber die Eltern können trotzdem sehr viel entscheiden. Ich denke, wenn, dann passiert es eher andersrum. Also wenn ein Kind eine Realschulempfehlung zum Beispiel bekommt, dass die Eltern das trotzdem lieber am Gymnasium sehen wollen und dann trotzdem lieber in ein Gymnasium stecken als andersherum, weil das Gymnasium, Studium ist in vielen Gebieten heutzutage ja immer noch etwas sehr Prestigebehaftetes.
Ja, das stimmt.
Sodass man die Kinder eher aufs Gymnasium stecken will als zum Beispiel auf die Real- oder Hauptschule. Das heißt, das findet eigentlich eher andersrum statt.
Also man sieht schon, die Ursprünge des Ganzen finden schon viel eher statt, also tatsächlich ab der Grundschule. Ich habe ja trotzdem wieder eingeleitet mehr nach dem Studium und wir befinden uns ja hier an einer Universität. Liegt denn euer Fokus explizit jetzt auf das Studium oder fördert ihr auch andere Ausbildungswege?
Genau, wir konzentrieren uns tatsächlich auf Studium und halt auf Erstakademiker, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel die Zahlen anschaut, 27% der Arbeiterkinder fangen überhaupt ein Studium an und bei den Akademikern sind das 79, was natürlich sehr krass ist und wir wollen im Prinzip den Zugang zum Studium erleichtern durch verschiedene Informations- und Beratungs- und Hilfsangebote und dann im Studium, dass die Leute ja nicht so schnell aufgeben, nur weil sie denken, dass sie aufgrund ihres Hintergrunds oder aufgrund verschiedener Hürden nicht reinpassen. Und da dann halt immer wieder ermutigen und ja auch die Selbstwirksamkeit der Leute stärken und vor allen Dingen zu vermitteln, dass sie nicht alleine sind mit ihrem Problem, weil das durchaus auch häufiger der Fall sein kann, dass man dieses Gefühl bekommt. Einfach weil der relative Anteil an Arbeiterkindern an der Universität deutlich geringer ist und sich auch wenige nur trauen, darüber zu sprechen.
Ist dann auch die Finanzierung in der Hinsicht ein großes Problem? Also wir hatten jetzt zufällig, ich glaube, zweitletzte Folge wird es vermutlich sein, vor dieser hier, Thema Studienfinanzierung. Da hatten ja unseren Kollegen schon sehr viel drüber gesprochen. Aber inwiefern spielt das jetzt auch eine Rolle zu sagen, gut, die Arbeiterkinder können sich vielleicht so ein Studium auch schwieriger leisten als Akademikerkinder?
Das ist natürlich eins der Hauptthemen, weil viele Akademikerkinder bekommen in irgendeiner Form Unterstützung von den Eltern, sei es jetzt Direktgeld, sei es die Miete bezahlt. Und viele Arbeiterkinder haben das eben nicht. Das ist auch eine große Hürde, die Arbeiterkinder davon abhält, zu studieren und diesen Weg zu gehen. Einfach, weil sich das erstmal nicht rational anfühlt, nochmal weitere mindestens 3 Jahre für den Bachelor zum Beispiel in die Bildung zu investieren, Schulden aufzunehmen gegebenenfalls, wenn man stattdessen auch den klassischeren Weg gehen kann, um direkt zu arbeiten. Das heißt, man hat auch Opportunitätskosten durch das Studium. Insofern ist Finanzierung natürlich ein großes Thema. Also wir haben auch ganz viele Hilfsangebote zum Thema BAföG, was ja die Hauptfinanzierung für ganz viele ist, aber auch zu diversen Stipendien, zu Nebenjobs, zu ganz vielen Stellen, einfach damit ja die Finanzierung nicht mehr die große Hürde ist, auch wenn es weiterhin der Fall ist. Weil ich denke, alle, die BAföG bekommen haben in irgendeiner Form, können mir zustimmen, dass diese Anträge nicht gerade nutzerfreundlich sind zum Ausfüllen. Vor allen Dingen, wenn man das alleine ausfüllen darf und jetzt nicht so die Unterstützung von den Eltern hat. Ich meine, wir sind alle sehr dankbar, dass es sowas überhaupt gibt. Das ist natürlich nicht selbstverständlich. Aber ja, diese Anträge sind schon jedes Mal eine Herausforderung, wo man erstmal durch muss, auch wenn es irgendwelche Änderungen gibt, wenn man umzieht, die Krankenkasse wechselt, alles Mögliche. Und genau, das ist auch ein großes Thema, was wir machen.
Du sagst ja gerade, das ist einer der großen Gründe und Ursachen. Welche deiner Erfahrung nach kommen denn sonst noch auf vielleicht sogar noch größere Gründe, warum eben Arbeiterkinder nicht studieren gehen?
Genau, also wie gesagt, Finanzen sind ein sehr großer Teil, vor allen Dingen, weil man sich in der Regel verschulden muss und so 10.000 Euro BAföG-Schulden sind schon eine Menge Geld, vor allen Dingen, wenn man nicht weiß genau, was man mit dem Studium macht. Das ist so das andere. Ein Studienabschluss und was man am Ende damit beruflich macht, ist eher unklar, deutlich unklarer als bei zum Beispiel einer Ausbildung. Das heißt, man kann sich auch sehr schlecht vorstellen, in welchem Beruf man später landet, was man genau da macht, was man da verdient, weil man natürlich auch niemanden im Umkreis hat, in der Regel, der sowas macht. Also da kennt man eher die klassischen Handwerks- oder Dienstleistungsberufe. Also das ist auch eine Sache, was macht man mit dem Studium überhaupt, dann was bedeutet es überhaupt zu studieren, was macht man da die ganze Zeit? Man hat vielleicht schon mal gehört, ja, das ist ganz anders als die Schule. Aber inwiefern denn?
Ja,
was bedeutet es zu studieren? Was bedeuten diese diversen Fachwörter, Immatrikulation, Exmatrikulation, Prüfungsmodalitäten? Wie meldet man sich überhaupt an? Wie macht man seinen Stundenplan? Wo sind diese ganzen Gebäude? Das ist ein Teil. Dann auch fehlende Informationen. Was gibt es überhaupt für Studiengänge, was genau macht man darin, aber auch fehlende Vorbilder, wie ich schon gesagt habe. Meistens hat man niemanden in seinem Umfeld, der studiert hat oder in eine andere Richtung geht. Das heißt, man hat auch nicht unbedingt Ansprechpartner, mit denen man darüber reden kann. Genau, und gegebenenfalls hat man auch sogar Vorurteile gegenüber dem Studium. Also zum Beispiel, ja, Leute, die studiert haben, die können nur reden, die machen ja gar nichts Richtiges. Die sollen mal richtige Arbeit machen und das kann einen natürlich auch davon abhalten, diesen Schritt zu wagen, wenn man sich selbst vielleicht auch mit Vorurteilen konfrontiert sieht, die vielleicht dann auch sogar aus der eigenen Familie kommen und dann geht man vielleicht lieber den sichereren Weg und macht eine Ausbildung oder fängt direkt an zu arbeiten.
Es gibt ja auch, weil jetzt gerade fällt mir einfach nur spontan ein, also ich bin auch Erstakademikerin bei uns in der Familie, aber mein Umfeld und meine Eltern vor allem haben mich wirklich mehr in die Richtung gepusht zu studieren.
Ja.
Also geht auch umgekehrt.
Genau, das gibt's auch, natürlich. Interessanterweise findet das häufig bei Menschen mit Migrationshintergrund statt. Ja. Da sind die Eltern ganz stolz, wenn das eigene Kind Abitur hat und dann anfängt zu studieren und dann bekommt das häufig ganz viel Unterstützung. Also das gibt es natürlich auch, wobei man sagen muss, dass der größere Anteil natürlich dem eher ein bisschen skeptisch gegenübersteht. So, Kind, mach doch was Richtiges. Was ist das? Was machst du damit? Und was macht man später damit überhaupt?
Aber man kann es auch nicht erklären. Also ich kann meinen Eltern immer noch nicht erklären, was ich eigentlich im Studium gemacht habe.
Ja, es ist ein bisschen schwierig zu erklären,
ja.
Wenn die Eltern dann fragen, ja, wie läuft denn in der Schule? Man denkt sich, da bin ich doch seit 3 Jahren nicht mehr.
Okay.
Und dann, ja, so Schwierigkeiten, es ist wirklich schwer zu erklären, was man wirklich macht, ohne zu tief ins Detail zu gehen, weil das würde nur für mehr Verwirrung stiften.
Würdest du denn sagen, es gibt trotzdem spezifische Schwierigkeiten, also wenn man tatsächlich schon diesen Schritt gewagt hat, als Arbeiterkind zu studieren, welche dann, also die Schwierigkeiten, die dann explizit im Studium auftauchen, du sagtest ja gerade schon, klar, Begrifflichkeiten erstmal überhaupt klarkommen, Stundenplan erstellen, gucken, wo die Gebäude sind, aber das sind ja eigentlich auch Schwierigkeiten, die man bekommen würde, wenn man auch aus einem Akademikerhaushalt kommt.
Auf jeden Fall. Wobei ich denke, dass man da vielleicht noch ein bisschen aufgefangen wird, weil die Eltern vielleicht zusammen mit einem die Immatrikulation machen, vielleicht schon mal zusammen über den Campus gehen oder man hat Freunde oder ältere Geschwister, die einem das ein bisschen erklären können. Aber natürlich gibt es auch Schwierigkeiten, die, denke ich, speziell auf Arbeiterkinder zu treffen. Zum einen natürlich der finanzielle Druck. Weil man das Ganze natürlich irgendwie finanzieren muss und zum Beispiel BAföG ja an die Regelstudienzeit festgehangen ist, was einem natürlich auch Zeitdruck gibt, weil es dann nicht eben mal so ist, dass man ein Semester oder zwei einfach mal länger studiert und dann vielleicht mal den Studiengang ausprobiert und dann wechselt und dann wieder was anderes macht. Also das müssen schon sehr gut überlegte Entscheidungen sein. Anders als vielleicht bei einigen Akademikerkindern, wo die Eltern sind, ja, studier einfach, mach, was dir Spaß macht. Ist nicht so schlimm, wenn du 3 Jahre länger brauchst. Genau, das heißt, man hat einmal diese finanzielle Unsicherheit. Man hat diesen Zeitdruck im Hinterkopf. Das heißt, es kommt wirklich auf jede Klausur an. Klar kann man auch mal irgendwie eine Prüfungsleistung nicht so gut machen oder durchfallen, aber man weiß, dass man die unweigerlich nachholen muss. Und im besten in der Regelstudienzeit bleiben muss, weil sonst läuft die Finanzierung auf und das führt dann wieder zu anderen Problemen. Und dann natürlich noch ein anderer Punkt ist das fehlende Verständnis für die eigenen Probleme und das, was man die ganze Zeit macht. Mhm. Also wir hatten das ja gerade schon, dass man den Eltern oder dem eigenen Umkreis schlecht erklären kann, was man die ganze Zeit macht und damit auch, welche Probleme es gibt. Also ich denke jetzt an die Prüfungszeit, wo es natürlich gut sein kann, dass mehrere Prüfungen gleichzeitig auf einen zukommen und der Umfang von Klausuren zum Beispiel von der Schule und der Uni unterscheiden sich ja maßgeblich. Und wenn man das dann versucht zu erklären, dann könnte natürlich auch eine Antwort kommen wie, ja, aber in der Schule hast du das doch immer gut hinbekommen, das war doch immer nicht so viel Aufwand. Und das dann zu vermittelt bekommen, ist natürlich ein bisschen schwieriger, auch an die Kommilitonen. Weil die haben gegebenenfalls nicht diesen Hintergrund und auch dann nicht dieses Verständnis für diese Probleme. Und da setzen wir dann zum Beispiel auch an, um zu zeigen, hey, ihr seid nicht alleine. Es gibt verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Was auch noch dazukommen kann, ist natürlich das Imposter-Syndrom. Also das Gefühl zu haben, dass man nicht hierher gehört. Einfach weil der Anteil von Erstakademikern noch recht gering ist. Und damit auch verbunden die Angst zu scheitern. Weil wenn man schon diesen ungewöhnlichen Schritt gewagt, ins Studium gewagt hat und da es dann nicht schafft, und man auch nicht dieses Auffangnetz hat, von der Familie zum Beispiel, dann ist es doch noch mal mehr Druck, als wenn man weiß, hey, meine Eltern, die sind nicht böse auf mich, wenn ich das abbreche, die sind nicht enttäuscht. Ja.
Es ist auf jeden Fall eine psychologische Belastung.
Ja, auf ganz verschiedenen Ebenen. Mhm. Es gibt dann natürlich auch noch fachspezifische Herausforderungen. Zum Beispiel in den Kulturwissenschaften schreibt man ja sehr viele Hausarbeiten. Und die muss man natürlich auch erstmal kennenlernen. Und da kann man beispielsweise nicht die Eltern einfach fragen, da mal rüber zu lesen, weil meistens verstehen die das Fachgebiet nicht oder wissen nicht, worauf man achten muss. Genau, das sind so ganz viele Kleinigkeiten, die sich dann aber natürlich aufsummieren.
Du hast ja gerade schon das Beispiel genannt mit den Kulturwissenschaften. Gibt es denn noch weitere fachspezifische Unterschiede, also vielleicht Studiengänge, die eben explizit für Arbeiterkinder besonders schwer zugänglich sind?
Ja, im Prinzip ja jedes.
jedes Studium, also kann man generalisieren, dass es so prinzipiell das Konzept des Studiums an sich schwierig.
Das Konzept an sich, aber ich kann gerne noch über ein paar fachspezifische Herausforderungen sprechen. Bei mir zum Beispiel in den Wirtschaftswissenschaften, ich weiß noch, als ich angefangen habe, das war erstmal ein krasser Kulturschock, weil man kommt in diesen Vorlesungssaal und die Leute sitzen da mit ihren MacBooks, aufgeklappt mit ihren 500-Euro-Geräten, in super teurer Kleidung. Also das ist teilweise so, das Klischee.
Das ist so ein Wirtschaftswissenschaften-Ding,
genau,
oder?
Genau, und dann kommt man da hin und denkt sich, in welchem Film bin ich jetzt gelandet? Es fühlt sich wie eine ganz andere Realität an. Und da ist natürlich, man wird dann natürlich auch mit den Vorurteilen darüber konfrontiert. Also, ja, der BWL-Justus, der später die Firma seines Vaters übernimmt und man selber steht daneben und ist so, hallo, ich studiere das zufälligerweise auch. Und zwar nicht nur, weil ich nicht weiß, was ich machen will, sondern weil ich tatsächlich das machen will.
Das ist auch so ein Klischee, ja.
Ja, da gibt's ganz, ganz viele und mit denen ist man natürlich auch erstmal konfrontiert, auch zum Beispiel vom Elternhaus, vom Umfeld. Genau, oder auch Geschichte und Religion. Dafür braucht man das Latinum und wenn man das nicht zufällig in der Schule gemacht hat, muss man das im Studium nachholen. Neben dem Vollzeitstudium natürlich. Und das unter einen Hut zu bringen, ist natürlich schwierig. Andere Sachen, andere Studiengänge, wo man zum Beispiel Pflichtpraktika machen muss, die jetzt vielleicht auch nicht in der Uni stattfinden, sondern bei externen Dritten, zum Beispiel Unternehmen. Und wenn man dann noch auf dem Land wohnt und kein Auto hat, weil wie soll man sich das leisten, ist es natürlich auch nochmal schwieriger, da hinzukommen, weil man zum Beispiel ein Vollzeitpraktikum machen muss für einige Wochen. Meistens natürlich unbezahlt. Und man wohnt auf dem Land und wie soll man da hinkommen, wenn das 40 Kilometer weit weg ist und der Bus nur zweimal am Tag fährt? Ist für viele Akademikerkinder keine Herausforderung, weil die haben einen Führerschein, die haben ein Auto oder können das Auto der Familie benutzen. Aber für Arbeiterkinder ist es so, okay, wie stellt man das jetzt an? Also da gibt es, denke ich, in jedem Studienfach Kleinigkeiten oder auch größere Sachen, die einfach Herausforderungen sind, über die viele andere nicht nachdenken.
Die Studierenden, die sich jetzt an euch explizit wenden und nach Hilfe suchen, kommen die auch aus verschiedenen Bereichen?
Ja.
Oder gibt es irgendwie vielleicht eine Studiengangsrichtung, vielleicht die besonders stark vertreten ist?
Also bei uns hier in Paderborn, es gibt eine Ortsgruppe Arbeiterkind in Paderborn und seit ein paar Wochen sind wir tatsächlich auch eine Studierendeninitiative hier an der Uni. Genau, also die Hilfesuchenden kommen aus allen möglichen Fachbereichen. Wir haben jetzt hauptsächlich Kulturwissenschaften, hauptsächlich tatsächlich Lehramt, sodass wir da sehr viel Hilfe geben können. Aber wir haben ja auch zum Beispiel mich für den Wirtschaftsbereich und sonst kennen wir natürlich auch viele Hilfsstellen, an die wir weiterleiten können. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt mit Maschinenbau oder Elektrotechnik und wir haben keinen direkt, dann wissen wir zumindest, wo es Anlaufstellen gibt.
Also. Das ist schon mal sehr wichtig. Also auch zu wissen einfach, wo man die Hilfe bekommt.
Genau. Das ist auch so ein bisschen das, was wir machen. Selbst wenn wir persönlich nicht weiter wissen, zumindest an andere Hilfsstellen, die das Wissen weitergeben.
Jetzt haben wir eigentlich sehr viel von der negativen Seite gesprochen, warum das so unvorteilhaft ist, irgendwie ein Arbeiterkind zu sein, dass man ja nur Probleme und Schwierigkeiten hat. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es auch durchaus Stärken gibt, oder?
Auf jeden Fall. Ich meine, jede Medaille hat ja irgendwie zwei Seiten und auch wenn es natürlich Herausforderungen mitgibt, gibt es natürlich auch einige positive Sachen. Ich denke, eine Hauptsache ist, dass viele Arbeiterkinder das Studium nicht als so selbstverständlich ansehen, diese Möglichkeit zu bekommen oder es überhaupt so weit geschafft zu haben. Das heißt, man steht dem Ganzen auch ein bisschen dankbarer gegenüber in der Regel und ist vielleicht auch ein bisschen ambitionierter. Jetzt nicht nur wegen dem Druck dahinter, sondern auch, weil man es wirklich zu Ende bringen will in einer sehr guten Art. Das heißt, man ist disziplinierter, strengt sich vielleicht mehr an und ist dann vielleicht sogar ein bisschen besser.
Wenn man sich schon dazu entschieden hat, dann auch durchziehen.
Genau, so ungefähr. Also ja, wenn man es anfängt, dann das auch zu Ende zu bringen. Gegebenenfalls weiß man auch schon, wie man mit weniger Geld zurechtkommt, weil man das ja vielleicht auch schon irgendwie gewohnt ist. Und natürlich auch ein Punkt, der weniger mit dem Hintergrund, sondern mehr mit dem zu tun hat, was man davor vielleicht gemacht hat. Viele Arbeiterkinder machen vorm Studium auch eine Ausbildung, weil das ja eher so der klassische Weg ist. Da weiß man, was man macht. Oder auch so als Sicherheitsnetz einfach. Das habe ich zum Beispiel auch vorher gemacht, weil ja, ich dachte, studieren, nee, das ist mir zu unsicher. Ich mache lieber erstmal eine Ausbildung. Und ja, dadurch hat man erstmal schon mal was. Aber man weiß auch schon, wie es ist zu arbeiten, sich selbst zu organisieren. Man muss ja schließlich die Arbeit, die Berufsschule, gegebenenfalls Haushalt und alles unter ein Dach bringen, sodass es im Studium nicht mehr so viel Neues ist. Das ist dann vielleicht nicht der Anfangsschock, den viele haben, wenn sie dann zum Studium ausziehen, in eine andere Stadt ziehen und da neu anfangen. Und in der Ausbildung hat man vielleicht auch schon einige Inhalte gehabt. Was natürlich das auch erleichtert.
Wenn es berufsübergreifend ist, thematisch, dann klar, das ist definitiv ein Vorteil. Und vor allem Berufserfahrung prinzipiell.
Genau, Berufserfahrung und man ist vielleicht auch schon ein bisschen gefestigter im Leben und weiß mehr, in welche Richtung man will. Man weiß halt schon, wie man sich selbst organisiert, Zeitmanagement, wie man vielleicht auch schon mit Rückschlägen umgeht, also.
Das ist auch schon am Anfang ein paar Bereiche genannt, als ich ja gefragt habe, was ist Arbeiterkind.de überhaupt. Ich würde gerne nochmal trotzdem zusammenfassend explizit herausstellen wollen, was genau bietet jetzt Arbeiterkind.de für Studieninteressierte oder auch für bereits Studierende an? Also was genau macht ihr? Was für Maßnahmen vielleicht oder wie sieht eure Hilfe aus?
Genau, also da gibt's eine ganze Bandbreite. Das Erste, was ich denke, was auch so das Wichtigste ist, man lernt, dass man mit seinen Problemen und Anliegen nicht alleine ist. Also man hat vielleicht das erste Mal wirklich eine Community, wo man seine Probleme nicht erst im Detail erklären muss, weil alle die irgendwie hatten und das wirklich direkt nachvollziehen können. Zum Beispiel, man kann seinen Eltern nicht wirklich erklären, was man die ganze Zeit macht oder was man nach dem Studium macht oder was verschiedene Sachen bedeuten. Und hier wird man einfach angenommen. Und es wird verstanden. Dann hat man natürlich auch den Aspekt, dass man sich mit Leuten austauschen kann, was natürlich auch sehr viel Spaß machen kann, insbesondere wenn das mal fachübergreifend ist, mal ganz weggeht von den Studieninhalten, sondern wirklich eher auf eine persönliche Ebene. Noch ein großer Vorteil von der Organisation Arbeiterkind.de ist, dass wir ein eigenes Netzwerk haben. Also viele Akademikerkinder haben ja im Hintergrund ein Netzwerk, weil die Eltern vielleicht in einer großen Firma arbeiten, dadurch Kontakte haben, Praktika vermitteln können, Berufseinstieg erleichtern. Und wir haben im Prinzip sowas Ähnliches durch unser Netzwerk. Uns gibt es an über 80 Standorten in ganz Deutschland. Und wir haben tatsächlich auch so eine Art internes Social Media, wo Leute ihr eigenes Profil machen können, dann auch hinschreiben können, wo sie was studiert haben, zu welchen Themen sie Hilfestellungen geben können, wo sie gegebenenfalls arbeiten. Und wenn man sich dann für einen bestimmten Bereich oder eine Firma interessiert, kann man in dem Netzwerk suchen und die Person direkt anschreiben, wenn sie das möchte. Genau, und dann kann man fragen, hey, ich will mich bei dem Unternehmen auch bewerben. Hast du Tipps für das Motivationsschreiben, für das Jobinterview? Genau, also das eigene Netzwerk ist natürlich auch definitiv eine große Sache. Und generell auch, dass wir sehr viele Kontakte zu Hilfsangeboten haben. Genau, Arbeiterkind.de als Organisation bietet da auch sehr viel an, sehr viele Workshops zu verschiedenen Themen, die die Uni teilweise hier auch macht, zum Thema, zum Beispiel zum Thema Studienzweifel oder Zeitmanagement. Aber wir sind halt noch ein bisschen spezialisiert auf Erstakademiker, weil es da doch hin und wieder einige Herausforderungen gibt, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hat. Und natürlich, wenn man bei uns mitmacht, hat man natürlich auch den Vorteil, dass man ein tolles neues Hobby finden kann. So Ehrenamt macht, wenn man das Richtige gefunden hat, eigentlich immer Spaß und kann natürlich auch bescheinigt werden. Also auch was man vielleicht seinen Eltern verkaufen kann.
Hast du gerade von eurer Community erzählt und diesem Netzwerk, was ihr aufbaut oder aufgebaut habt, was ja schon existiert. Gibt es denn da irgendwelche bekannten Persönlichkeiten oder irgendwie besondere Erfolgsgeschichten so aus dieser Community?
Ja, als Arbeiterkinder gibt es ja schon sehr lange. Und auch sehr viele. Ich habe da mal ein paar Bekannte rausgesucht, die man tatsächlich schon kennt. Also zum Beispiel Sigmar Gabriel, der ehemalige Vizekanzler aus der SPD, ist zum Beispiel Arbeiterkind und auch von unserer Organisation. Genau wie Rainer Hoffmann, das war der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Oder Jutta Krehlmann von den Linken. Es gibt von arbeiterkind.de auch einen eigenen Podcast, wo man Einblicke bekommen kann von teilweise bekannten Personen, aber auch Personen in allen Richtungen. Mhm. Der heißt praktischerweise arbeiterkind.de, der Podcast. Den findet man eigentlich auch auf allen gängigen Seiten, wo man auch nochmal einen Einblick bekommt in verschiedene Berufsfelder. Mhm. Also wie ist es als Arbeiterkind in der Politik zu sein, in einem Pharmaunternehmen, ganz Verschiedenes.
Also ganz eigentlich viele Erfolgsstories dann an der Stelle.
Genau, sehr viele, dass man auch sieht, was man alles machen kann mit einem Studium.
Ich würde mal gerne dich persönlich jetzt fragen, deine Meinung. Was müsste sich jetzt in unserer Umgebung und in unserer Welt sich überhaupt ändern, damit mehr Arbeiterkinder diesen Schritt wagen, überhaupt zu studieren?
Naja, wie vorhin bereits erwähnt, fängt das ja schon sehr früh an. Auch schon in der Grundschule. Und da würde es natürlich helfen, mehr Informationen zu bieten. Auch zum Beispiel für Grundschullehrer, aber auch für die Eltern. Generell mehr Awareness schaffen für das komplette Thema. Weil häufig reden wir mit Leuten auch an Informationsständen, die wir machen. Und lernen über das Thema Bildungsungerechtigkeit auf. Und vielen ist es gar kein Begriff. Sowohl Älteren als auch aktuell Studierenden, die hören davon zum ersten Mal, wenn sie im 5. Semester sind zufällig oder nach dem Studium und sagen dann, wenn wir mit denen darüber reden, dass sie uns gerne früher gekannt hätten, weil vieles dann noch leichter gewesen wäre. Und auch in den Schulen, dass mehr Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass der Bildungshintergrund immer noch eine sehr große Komponente im eigenen Erfolg ist. Und es wäre natürlich schön, wenn das nicht mehr so wäre. Aber da können auch verschiedene Instanzen was dafür tun. Also sowohl die Schule als auch die Eltern, die sich vielleicht ja über ihre eigenen Vorurteile oder Sorgen, Probleme mit dem Studium, die eigenen Ängste damit mal konfrontieren und die aufarbeiten. Aber auch die Universität kann dazu beitragen, dass sich mehr Arbeiterkinder hier hintrauen, zum Beispiel durch Programme, die es mittlerweile schon gibt, wie die Ersti-Woche. Da können natürlich extra ein Schwerpunkt darauf gelegt werden oder auch solche Aktionen wie Komm-Mittage. Das gibt's ja an der Universität, da können studieninteressierte Studierende aus einem bestimmten Bereich für einen Tag begleiten. Also ein Studieninteressierter für IBS, International Business Studies, begleitet dann einen Studenten einen Tag lang, besucht mit ihm Veranstaltungen, geht auch in Einführungsveranstaltungen, es wird einem der Campus gezeigt, man bekommt auch Hilfestellungen zum Thema Wohnen, Finanzierung, Nebenjobs, all sowas, wodurch man auch nochmal das Studium und das Lebensgefühl und was man die ganze Zeit macht, wenn man studiert, vermittelt bekommt. Ich denke, solche Angebote sind sehr hilfreich. Und ein großer Punkt, den Schulen natürlich machen können, ist auch Aufklärungsarbeit bei Berufstagen. Ich meine, ich kenne das von meinem Gymnasium, da war Studieren der Regelfall und es war eher die Frage, warum man nicht studiert. Das musste man dann irgendwie eher rechtfertigen, was bei Gymnasien wahrscheinlich die allgemeine Ausrichtung ist, aber genau den anderen Fall sollte es auch in Realschulen geben. Also da auch die Möglichkeit aufzeigen, hey, für euch muss nach der 10. Klasse nicht Schluss sein. Wenn ihr doch das Potenzial und den Wunsch habt, mehr zu machen, dann könnt ihr doch noch Abitur machen und ihr könnt dann auch noch studieren. Es muss hier nicht enden. Klar, wir wollen niemanden zum Studium zwingen. Das ist natürlich auch nicht für alle was und wir brauchen auch praktische Fachpersonen. Man hört das ja immer wieder vom Fachkräftemangel. Also genau, es ist nicht so, als wollen wir Leute in eine bestimmte Richtung dringen und als würden wir sie ja immer dazu bringen wollen zu studieren, aber wir wollen zumindest jedem die Möglichkeit aufzeigen, vor allen Dingen, wenn das Potenzial und der Wunsch danach vorhanden ist.
Mhm. Klingt auf jeden Fall nach sehr viel Arbeit für euch. zu diesem Punkt zu kommen, dass das wirklich auch alles so funktioniert, wie man es sich gerne wünscht. Du hast ja gerade auch schon gesagt, also nur weil man mit dem Studium fertig ist, bedeutet das nicht, dass man euch als Organisation nicht mehr helfen kann und euch nicht mehr unterstützen kann, sondern ihr habt ja auch einige Verbindungen zu den bereits fertig studierten und fest im Berufsleben stehenden Persönlichkeiten, die euch da unterstützen. Wie sieht's denn aber eigentlich aus, wenn man euch helfen und sich engagieren möchte, aber selbst eigentlich kein Arbeiterkind ist?
Das geht natürlich auch. Da gibt es keinen Grund, nicht bei uns mitzumachen, weil man hat ja zum Beispiel die genannten Vorteile von vorhin. Nur weil man Akademikerkind ist, heißt das ja auch nicht unbedingt, dass man dieses Netzwerk hat. Hm. Also man kann auch so bei uns mitmachen. Man lernt, denke ich, jede Menge neue Perspektiven und vielleicht auch die eigenen Privilegien kennen. Hm. Aber bekommt dann auf jeden Fall neue Blickwinkel auf das Thema Studium und alles, was damit zusammenhängt. Genau. Und man kann natürlich auch neue Sichten einbringen, weil vielleicht denken wir haben ein bestimmtes Problem, weil wir Arbeiterkinder sind, aber vielleicht ist das eher ein strukturelles Problem und betrifft alle. Das kann auch passieren.
Also wird tatsächlich sogar eigentlich noch mehr helfen, um den Horizont zu erweitern.
Genau, auf jeden Fall.
Cool. Ja, du sagst jetzt gerade, man kann euch unterstützen, man kann sich mit euch treffen und wie? Ist jetzt die Frage, also wann und wie trefft ihr euch überhaupt? Wie kann man Kontakt zu euch aufnehmen?
Genau, also wir als Ortsgruppe Paderborn treffen uns einmal im Monat. Der Raum steht noch nicht ganz fest, weil wir, wie gesagt, erst seit ein paar Wochen eine anerkannte Hochschulinitiative sind und das alles ein bisschen dauert. Aber man kann uns natürlich jederzeit schreiben auf Instagram. Da heißen wir @arbeiterkind.de/Paderborn. Oder wenn man einfach auf die Webseite geht, arbeiterkind.de, kann man auch nach einer Ortsgruppe in seiner Nähe suchen, die einem einfach ja passende Ansprechpartner vermittelt. Aber natürlich gibt es da auch allgemeine Informationen zum Thema Studienvorbereitung. Wie bewirbt man sich an der Uni? Was gibt es da vielleicht auch für Einstellungskriterien? Also auch auf der Webseite an sich findet man schon viele Hilfsinformationen, ohne dass man bei uns Mitglied sein müsste.
Der Appell jetzt an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, also wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr euch angesprochen gefühlt habt und euch in die Situation, die jetzt Jacqueline über diese Podcast-Folge geschildert hat, hineinversetzen könnt, wisst ihr jetzt, wie ihr euch zu melden habt, wie ihr euch melden könnt, wie ihr euch Hilfe beschaffen könnt oder auch, wenn ihr die Organisation selbst gerne unterstützen wollen würdet. Ja, vielen Dank, Jacqueline, für das Gespräch.
Ja, gerne.
Und danke auch für deinen Einsatz. Ist auf jeden Fall sehr viel Arbeit, kann ich mir vorstellen. Und auch nochmal vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Current Affairs, der Podcast des Instituts für Elektrotechnik unter der Leitung von Patricia Höfer an der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Olga Friesen, Technik und Redaktion Yannick Greve, Sprecherin Yasemin Şencan. Ihnen gefällt Current Affairs? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da.